Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, wir laden Sie ein zu unserer Exerzitienreihe von Dr. Johannes Hartl von der Initiative Gebetshaus in Augsburg. Die Radioexerzitien stehen unter dem Motto Kopf, Herz, Bauch, umfassend neu in Jesus. Also jetzt der zweite Vortrag von den Radioexerzitien. Gibt es natürlich CDs und Podcast. Am Ende der Sendung werde ich dazu die Informationen ansagen. Und Informationen zum Gebetshaus gibt es über das Internet unter www.gebetshaus.org. Jetzt begrüße ich aber ganz herzlich Dr. Johannes Hartl, der uns wieder zugeschaltet ist aus Augsburg. Ein herzliches Grüß Gott.
Ja, hallo.
Und Grüß Gott. Wir freuen uns auf den zweiten Vortrag der Radioexerzitien Kopf, Herz, Bauch, umfassend neu in Jesus.
Ja, herzlich willkommen zurück. Meine Kinder, ich habe hier drei kleine Kinder, 2, 4 und 7. Meine älteren beiden, 4 und 7, die hören sich jetzt momentan auch Lehr-CDs von mir an. Aber nicht, weil sie so gerne da von ihrem Vater was lernen würden, sondern gestern kam mein Sohn Samuel, 7 Jahre, auf mich zu und hat mir ganz triumphierend gesagt, du Papa, gestern Abend konnte ich nicht einschlafen, aber immer wenn ich eine Lehr-CD von dir höre, kann ich sofort super einschlafen. Also, wenn es Ihnen auch so geht und Sie das zum Einschlafen anhören, kein Problem, die beruhigende Stimme, die Sie hier hören, kann Sie ruhig in den Schlaf wiegen. Aber falls Sie aktiv zuhören wollen, gebe ich Ihnen noch eine kurze Wiederholung von dem, was ich gesagt habe. Vielleicht haben Sie es auch nicht gehört. Die Hauptaussage war, dass Jesus nicht einfach nur gekommen ist, damit wir frömmer werden und alle die CDU wählen oder am Sonntag in die Kirche gehen, sondern er ist gekommen, um uns umfassend zu erneuern, umfassend zu verändern. Und das ist die Veränderung der Welt überhaupt, dass Menschen, einzelne Menschen verändert werden. Das Problem ist, dass diese Veränderung bei uns oft relativ im Äußeren stecken bleibt. Also zum Beispiel, wir wissen, dass es im Glauben irgendwie um Moral geht, ne? Das wissen noch ganz viele Leute. So, wenn man ein bisschen rumfragt, worum geht's eigentlich im Christentum? Bekannter von mir hat das mal gemacht, Leute auf der Straße einfach gefragt, was glauben Sie, worum geht's im Christentum? Die Leute alle gesagt, Gutes tun, damit man in den Himmel kommt und nicht stehlen und nicht lügen. Das ist ja grundsätzlich, sind es ja nicht unwahre Aspekte des Christentums, aber das ist nicht die Mitte von dem Ganzen. Das ist viel näher am Islam als am Christentum. Das Christentum lehrt, dass es einen Gott gibt, dass dieser Gott uns erschaffen hat zur Gemeinschaft mit ihm und dass wir Menschen aufgrund unseres freien Willens aus dieser Beziehung mit Gott rausgefallen sind und jede Menge Probleme haben, und dieses Problem nennt man Sünde. Und dieser Gott aber, weil er uns retten wollte, Mensch geworden ist, uns gelehrt hat, wie wir leben sollen und dann für unsere Schuld bezahlt hat am Kreuz und auferstanden ist und seinen Heiligen Geist gesandt, um uns eine tiefgreifende und vollständige Veränderung und Wiederherstellung in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Das ist wirklich die Kernbotschaft des Evangeliums. Und richtige Kraft, richtige Vollmacht gewinnt diese Botschaft, wenn wir ihr erlauben, wirklich in die Tiefe von all unseren Lebensbereichen reinzukommen. Also nicht bei was Äußerem stehen zu bleiben, sondern wirklich zu sagen, Herr, ich möchte Veränderung auf der Ebene meiner Gedanken, ich möchte Veränderung auf der Ebene meiner Herzenshaltungen, Entscheidungen und Motive und ich möchte auch Veränderung im Bereich meiner Gefühle, also Kopf, Herz und Bauch. Denn Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und es in Fülle haben. Und diese Fülle bedeutet auch, dass wir ganz sind in all diesen Lebensbereichen von uns. Es geht nicht in erster Linie darum, gleich perfekt und vollkommen zu sein. Es geht in erster Linie mal daran, ganz zu sein. Ich werde im Wesentlichen über das Thema Gefühle sprechen und als Leitwort können wir mal zum Beispiel Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 32 nennen. Da sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt das ein bisschen in einem anderen Zusammenhang, aber es ist ein allgemeines, oder es ist ein Wort Jesu, das man ohne Zweifel allgemein anwenden kann. Wahrheit macht frei. Das Gegenteil davon kann man sagen, Lüge macht unfrei. Nun, selten stehen wir morgens auf und sagen, Heute lügen wir mal so richtig, das ist weniger das. Aber es gibt doch Wahrheiten, die eher unbequem sind, die wir gerne unter den Tisch kehren, die wir nicht beachten, die wir verdrängen. Und worüber ich heute sprechen möchte, heute Nachmittag, ist die Wahrheit über unsere Gefühle. Auch hier gilt das Wort, die Wahrheit wird euch frei machen. Ich habe in dem ersten Vortrag vorhin gesagt, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind, wenn ein Mensch, ganz egal, ob er jetzt gläubig ist oder nicht, wenn ein Mensch zum Beispiel einseitig nur intellektuell, nur vom Kopf her gesteuert ist. Vielleicht kennen Sie solche Leute. Vielleicht sind Sie auch selbst so jemand. Dann habe ich angeschaut, welche Vorteile, aber auch welche Nachteile es hat, wenn jemand nur oder schwerpunktmäßig von seinen Gefühlen gesteuert wird. Und dann drittens haben wir auch angeschaut, wie es ist, wenn jemand nur von Entscheidungen und nur von Herzenswillen geprägt ist und gesteuert ist. Ich möchte jetzt in diesem zweiten Teil ein bisschen genauer anschauen das Thema Gefühle. Das Thema Gefühle gehört nicht unbedingt zu den klassischen Predigtthemen. Erstens überhaupt in der Kirche und zweitens ist es auch ein Thema, über das wir gerade auch im deutschsprachigen Raum nicht so wahnsinnig gerne und nicht so wahnsinnig viel reden. Also allgemein in der westlichen Welt, gerade nochmal speziell in Deutschland, dem Land der Aufklärung und so, wir sind unglaublich stark rational geprägt. Und das hat wunderbare Vorteile für sich, aber es hat auch ein paar Fallen dabei. Und wir sind allgemein in großer Gefahr, mit unseren Gefühlen nicht wirklich in Kontakt zu sein. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum wir explosionsartiges Ansteigen von psychischen Krankheiten haben, weil wir nicht gelernt haben, mit unseren Gefühlen auf eine gute Weise umzugehen und weil das Evangelium selten auf eine Art und Weise gepredigt wurde, dass es diesen Bereich wirklich verändern kann. Also konkret, wir glauben sehr wohl, dass Gott gut ist und wir gehen in die Kirche, aber wenn jemand psychisch ein Problem hat, muss er auf die gleichen psychologischen Hilfsmittel zurückgreifen wie alle anderen auch. Und ich danke dem Herrn über psychologische Hilfsmittel. Aber das, was Jesus Christus an erneuernden, an heilenden Dingen gepredigt hat, die für uns heute noch relevant sind, hätte eigentlich genügend Kraft, unsere Ehen, unsere Beziehungen, die Art und Weise, wie wir mit Kindern umgehen, die Art und Weise, wie wir mit Leuten umgehen, die uns nerven, die uns querkommen, die uns irgendwie beleidigen, total zu verändern und zu transformieren. Aber nur, wenn wir erstmal schauen, was hat es überhaupt auf sich mit diesem Bereich der Gefühle. Also, wenn wir Gefühle anschauen, oder wenn ich jetzt mal ankündige, ich werde jetzt über Gefühle reden, so, dann ist es ganz spannend, wenn du, ich sage jetzt mal du oder sie, wenn sie mal achten, was löst es in ihnen aus, wenn ich sage, wir sprechen jetzt über Gefühle. Vielleicht kommt so ein Gedanke, ach, Gefühle, das ist doch Frauenkram, vielleicht wenn sie ein Mann sind. Oder Gefühle, oje, oje, was kommt da auf mich zu? Meine Gefühle sind oft nicht so gut. Oder kommt eher so, ach, Gefühle, das ist endlich mal nicht mehr so verkopft, das ist endlich irgendwie romantisch. Meine Frage ist, sind Gefühle eigentlich, ist das ein schönes Thema oder nicht so angenehmes Thema? Ja, kommt ein bisschen drauf an, über welche Gefühle wir sprechen. Ja? Wir merken allgemein, es ist ein Thema, das uns sehr, sehr stark betrifft, aber erstaunlicherweise wenig im Glauben thematisiert wird. So im Glauben, in der Religion lernen wir eher oft, Gefühle sind nicht so wichtig, man soll sich nicht so gehen lassen. Ja? Wenn man zu fröhlich ist oder zu religiös enthusiastisch ist, dann ist es gefährlich. Aber natürlich ist es auch schlecht, wenn man sich negative Gefühle zu sehr gehen lässt. Also Gefühle werden allgemein eher mit einer gewissen Skepsis begutachtet. So, lass uns das mal genauer anschauen. Gefühle, mit denen können wir auf zwei unterschiedlichen Weisen schlecht umgehen. Also ich werde nachher auch noch sagen, wie wir gut damit umgehen können. Aber erstmal, es gibt zwei Grundtendenzen, wie wir unsere Gefühle abschneiden können oder wie wir versuchen, von unseren Gefühlen uns denen wirklich zu stellen. So, die erste Möglichkeit ist Verdrängung und die zweite nenne ich Kapitulation. Erstmal, erster Punkt, Verdrängung. Jeder Mensch hat Gefühle, und zwar positive und negative, alle Tage seines Lebens. Und Gefühle hat Gott in uns Menschen eingepflanzt als wichtige Indikatoren, als wichtige Anzeichen. Gefühle zeigen Bedürfnisse an. Wir werden uns das nachher noch genauer anschauen. Gefühle zeigen Bedürfnisse an, speziell auch soziale Bedürfnisse, also Bedürfnisse hinsichtlich von menschlichen Beziehungen. Aber natürlich sind Gefühle auch teilweise durch unsere Sünde und durch den Sündenfall allgemein ein bisschen verdreht. Nicht alle Gefühle sind einfach nur lebensfördernd. Aber erstmal, Fakt ist, jeder Mensch hat Gefühle und wir Menschen lernen meistens schon in den ersten paar Lebensjahren bestimmte Strategien mit Gefühlen umzugehen. Und da gibt es gute und weniger gute Strategien. Und zwei weniger gute, die ich jetzt nenne, sind eben erstens die Verdrängung und zweitens die Kapitulation. Die Verdrängung von Gefühlen, die beginnt schon so, wie wir selber als Kinder erzogen worden sind, und wir sehen es ständig, wenn mit Kindern umgegangen wird. Wenn ich mit meinen Kindern irgendwo auf einem Platz rumgehe und ein Kind schreit, kommt jemand vorbei und sagt, wer wird denn so schreien? Okay? Oder das ältere Kind ist 4, jüngeres 2. Jüngeres Kind bekommt was geschenkt. Älteres ist neidisch. Sage, wer wird denn neidisch sein? Ein liebes Mädchen ist aber nicht neidisch. Komm, gib dem Brüderchen was. Okay? Also, was lernt das kleine Kind da? Das kleine Kind lernt, dein Gefühl hat keine Berechtigung. Schau mal, das 4-jährige Mädchen hat noch nicht ein Verständnis davon, dass das Kleine halt was bekommt und dass das Große nicht neidisch sein muss. Das Große empfindet das erstmal als schreiende Ungerechtigkeit, dass das andere Kind mehr bekommt als es selbst. Und so ein Satz wie, wer wird denn neidisch sein? Du darfst aber nicht neidisch sein, bringt überhaupt nichts zur produktiven Lösung des Konfliktes, sondern das Kind lernt nur eine Sache, nämlich, Doppelpunkt, du musst deine Gefühle verdrängen. Ja? Oder kleines Kind schreit, Eltern sagen, geh raus vor die Tür, hier kannst du nicht so rumschreien. Nun, ich glaube, wir brauchen als Eltern gute Strategien, dass unsere Kinder lernen, emotional runterzukommen. Das ist nicht so einfach, aber es ist wichtig, dass das Kind auch lernt, meine Gefühle sind an sich nicht schlecht, ich muss die nicht verdrängen. Das ist die Frage, wie ich damit umgehe, aber ich muss sie nicht unter den Tisch kehren. Ja? Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein großes Mädchen weint nicht. Naja, dem großen Mädchen ist aber jetzt gerade zum Weinen zumute. Und wenn der Indianer gerade wirklich Schmerz hat, dann kann er höchstens lernen, den Schmerz runterzuschlucken. Aber damit hat er nicht wirklich was gelernt. Schämst du dich denn gar nicht? Du solltest dich schämen. Also wir lernen frühkindlich schon, ich darf keine Gefühle haben, ich darf zumindest keine negativen Gefühle haben. Und wenn wir dann älter sind, dann sind wir vielleicht fromm und sagen, ich bin so heilig, deswegen unterdrücke ich meine Gefühle. Und es kann so automatisch gehen, dass wir einen Zugang zu unseren Gefühlen verlieren. Ja? Jemand sagt zu uns, du, warum bist du denn so wütend? Ich bin überhaupt nicht wütend. Ich bin gar nicht wütend. Und ich merke gar nicht, dass ich schon wütend bin. Das ist ein Problem, das ich manchmal habe. Ich bin überhaupt nicht genervt. Doch bin ich schon, aber ich will es mir nicht eingestehen, weil ich gelernt habe oder weil ich die Tendenz habe, das runterzudrücken. Das ist mir abgewöhnt zu haben. Ja? Sehr viele Menschen können sich überhaupt nicht zugestehen, dass sie gerade schwierige Gefühle haben. Weil ein heiliger Mensch, ein guter, ein frommer Mensch, der wird doch nicht wütend. Und ein frommer und anständiger Mensch, der schaut doch keiner anderen Frau hinterher mit einem kurzen Rock. Und ein frommer Mensch, der ist doch nicht neidisch. Na, die Wahrheit ist, fromme Menschen und heiligmäßige Menschen und Priester und alle möglichen frommen Menschen haben negative Gefühle. Haben Gefühle von Eifersucht, haben Gefühle von Wut, haben Gefühle von sexuellem Begehren, haben Gefühle von Traurigkeit. Diese Gefühle sind da. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Aber erstmal müssen wir rauskommen aus diesem Verdrängungsding. Was ist der Nachteil oder was ist das Problem, wenn wir Gefühle verdrängen? Also ich habe gesagt, es gibt zwei Strategien, negativ mit Gefühlen umzugehen. Das erste ist Verdrängung, das zweite Kapitulation. Die Verdrängung hat folgendes Problem. Und zwar erstens, ständige Verdrängung, da bleiben Beziehungen an der Oberfläche. Viele Menschen meinen zum Beispiel, ein guter Mensch zu sein, ein guter Christ zu sein, das heißt, nie schlechte Gefühle zu haben und die nie zu äußern. Ja, Jesus aber kannte Trauer, kannte Wut, hat seinen Zorn bei der Tempelreinigung auch mal richtig geäußert. Das heißt, Jesus zeigt die ganze Palette von Gefühlen und mutet seiner Umwelt auch die Gefühle zu. Wir bleiben oft in unseren Beziehungen oberflächlich, einfach nur, weil wir zu feig sind, die Wahrheit zu sagen. Ja? Wir meinen, es sei christlich und anständig, den Mund nicht aufzumachen. Ein echt lästern wir lieber hinten rum oder schmoren und grollen in unserem Zorn, als offene Sache anzusprechen. Das ist nicht wahrhaftig. Johannes 8, 32, die Wahrheit wird euch freimachen. Die Unwahrhaftigkeit, das Runterschlucken, das sich verstellen, das so tun als ob, das um des lieben Friedens willen nichts sagen, ist nicht fromm, ist auch nicht heilig, sondern hält dich unfrei. Das heißt nicht, dass du ungefiltert immer alles rauskotzen musst. Ne? Wir werden darüber sprechen, welchen sinnvollen Kanal es braucht, negative Gefühle zu äußern. Aber erstmal müssen wir wissen, Gott hat mich erschaffen inklusive meiner Gefühle. Meine Gefühle können auch manchmal schwierig sein. Es kann nicht sein, dass ich die verdränge, sondern ich muss lernen, auf gute Weise mit ihnen umzugehen. Ein zweites Problem von der Verdrängung von Gefühlen ist, Verdrängung von Gefühlen macht krank. Wenn ich über viele Jahre hinweg so einen Erschöpfungszustand, den ich eigentlich drin habe, immer wegdrücke, weil ich sage, ich habe meine Pflicht zu tun und ich muss einfach, dann werde ich früher oder später dadurch krank werden. Und zwar entweder psychisch krank oder manchmal auch körperlich krank. Denn der Körper ist manchmal, wie soll man sagen, ein guter Indikator für das, was wirklich passiert. Es gibt so viele Menschen, die gegen ihre Natur, gegen ihre Gefühle, gegen das Leben, was ihr Körper ihnen eigentlich sagen würde, und sie zahlen einen großen Preis dafür. Außerdem noch ein weiteres Problem, wenn man Gefühle verdrängt. Es fehlt, wenn wir negative Gefühle verdrängen, fehlt oft auch die Power und die Kraft von positiven Gefühlen. Man merkt es zum Beispiel im Umgang mit anderen Menschen. Auch die Beziehungen zu anderen Menschen bleiben irgendwie so ein bisschen steril. Oder wenn man was sagt, wenn man irgendwie, das bleibt alles so am Kopf hängen. Man merkt so richtig, so jemand hat sich abgeschnitten von seiner Gefühlswelt. Und es ist nicht das, was Jesus meint unter ganz sein, was Jesus versteht unter Leben in Fülle. Okay, es gibt eine zweite Strategie, die schlecht ist im Umgang mit Gefühlen, und die heißt Kapitulation. Und Kapitulation ist, wenn jemand sagt, du, wenn meine Gefühle kommen, dann kann ich gar nichts tun. Wenn ein schöner Mann vorbeikommt, verliebe ich mich einfach in den. Kann ich nichts dagegen tun, Hals über Kopf, muss ich mich in eine Affäre stürzen. Ja. Oder wenn mir jemand so kommt und der erinnert mich an meinen Chef oder an meinen Vater oder an meine Mutter, dann platzt mir der Kragen und dann muss ich einfach um mich schlagen oder laut losbrüllen. Oder du, ich bin jetzt gerade einfach so schlecht drauf, ich kann jetzt gar nichts, ich kann jetzt keine frommen Ratschläge hören, mir geht's so schlecht, ich lasse mich total davon runterziehen. Viele Menschen haben die Strategie, vor ihren Gefühlen zu kapitulieren. Und das ist so wie so eine Lähmungserscheinung. Wenn so ein Gefühl daherkommt, dann kann ich gar nichts tun. So, frühkindlich haben wir entweder gelernt, Gefühle wegzudrücken, oder haben gelernt, vor Gefühlen zu kapitulieren. Wenn du zum Beispiel Vorbilder hattest, die das getan haben, dann machst du es vielleicht nach. Also wenn du zum Beispiel aus einem Haushalt kommst, wo grundsätzlich man Gefühle nicht kontrollieren konnte. Das heißt, wenn jemand wütend war, hat er absolut unkontrolliert um sich geschrien. Wenn jemand traurig war, dann ging gar nichts mehr, konnte nicht mehr aufstehen, den ganzen Tag nur geheult. Wenn du das so gelernt hast, dann lernst du unbewusst, Gegen deine Gefühle kannst du nichts tun, da musst du kapitulieren. Sondern die Wahrheit ist, dass du Gefühle zwar nicht vollständig kontrollieren kannst, Gefühle bleiben ein Stück weit, die kommen und gehen ein Stück weit, aber es stimmt nicht, dass du keinerlei Verantwortung dafür hast. Okay? Kapitulation ist oft so eine Weigerung, irgendwie Verantwortung dafür zu übernehmen. Sozusagen, na, ich kann einfach gar nichts machen. Wir werden es uns genauer anschauen, speziell in der Lehre 4 und 5, wo wir anschauen, was ist meine Verantwortung Gefühlen gegenüber? Was kann ich verändern? Was kann ich nicht verändern? Aber jetzt erstmal, ein Verdrängungsmechanismus ist immer da am Start, wenn dir jemand erzählt, er könne gar nichts gegen Gefühle tun, gar nichts. Er sei den Gefühlen einfach nur ausgeliefert. Das ist tief sitzend eigentlich eine Weigerung, Verantwortung dafür zu übernehmen. Das ist nicht gleichbedeutend mit der Aussage, du könntest alle Gefühle immer kontrollieren, das ist nicht so. Ne? Aber es gibt sehr wohl Verantwortung, die wir auch haben inmitten einer solchen Sache. So, jetzt, ich habe gesagt, wir sollen Gefühle also nicht verdrängen und nicht vor ihnen kapitulieren. Mal eine Frage, was sind denn Gefühle eigentlich? Sind sie jetzt gut oder sind sie schlecht? Ich meine, sollen sie sein dürfen? Ja, aber wie ist es denn, wenn mein Gefühl gerade Neid ist und Zorn oder ich wirklich auf die Frau vom Nachbarn stehe? Wir haben doch gehört, dass Jesus all die Bereiche transformieren möchte. Das Natürlichste wäre einfach zu sagen, okay, dann muss ich all diese Gefühle einfach wegschieben. Lass uns genauer hinschauen. Gefühle sind, jetzt bringe ich mal eine kleine Definition, Gefühle sind schlechte Führer, aber gute Indikatoren. Schlechte Führer, aber gute Indikatoren, was heißt das? Erstmal, Gefühle sind schlechte Führer. Gefühle sind nicht dafür gemacht, die Herrschaft in deinem Leben zu haben. Okay? Dich von Gefühlen leiten zu lassen in allem, was du tust, ist keine gute Idee. Okay? Es sind schlechte Führer, die Gefühle, aber sie sind gute Indikatoren. Das heißt, ein Gefühl sagt dir was. Gefühle sind keine guten Führer, aber sie sagen uns etwas. Und zwar, Gefühle sagen dir nicht immer die Wahrheit, im Sinne von, wenn du neidisch bist auf deinen Bruder, weil er ein größeres Auto hat, ist der Indikator nicht der, die Welt ist wirklich ungerecht, weil andere Leute größere Autos haben. Ne? In dieser Hinsicht sagt dir das Gefühl gar nicht die Wahrheit, aber ein Gefühl sagt dir die Wahrheit über dich. Und zwar, das Gefühl erinnert dich daran, dass es in dir noch ein unerlöstes Muster gibt, deinen Selbstwert aus dem Vergleich mit anderen zu ziehen. Ja? Wenn ich ständig starke Neidgefühle habe, es bringt nichts, das Gefühl zu verdrängen, es bringt aber auch nichts, vor dem Gefühl zu kapitulieren, sondern was ist ein Gefühl? Es ist ein schlechter Führer, es ist schlecht, wenn ich mich einfach von meinem Neid leiten lasse, einfach von meinem Beleidigtsein leiten lasse. Jemand schreibt mir eine böse E-Mail, ich schreibe einfach eine böse E-Mail zurück. Schlechte Führer, aber gute Indikatoren. Sie sagen mir, schau mal Johannes, was da alles noch in dir ist, was da alles an Unerlöstem noch in dir ist, was gerne erlöst werden will. Ja, die Wahrheit macht uns frei. Gefühle führen uns nicht immer in die Wahrheit schlechthin, aber sie führen uns sehr wohl in einen Teil meiner eigenen Wahrheit. Ja, und diese Sache, nämlich was Gefühle sind und wie wir mit ihnen umgehen können, umgehen sollen, will ich jetzt in 3 Punkten nochmal ausführen. Also kurze Zusammenfassung nochmal bis jetzt. Einfach gesagt, Gefühle sind ein wichtiges Thema, werden oft in der geistlichen Welt übersehen. Ja, wir tun zum Beispiel so, hauptsächlich, ich bin religiös äußerlich einigermaßen fromm, aber was wirklich in meiner Gefühlswelt abgeht, spielt keine Rolle. Das bringt uns in das Dilemma, in dem wir oft sind. Dass wir alle möglichen frommen Bücher lesen und auf Exerzitien gehen, aber zu Hause, kleinste Sache, jemand räumt nicht auf, obwohl ich ihn gebeten habe, aufzuräumen, und ich raste aus. Oder ich habe schlecht geschlafen, ein bisschen Kopfweh, und ich motze jeden an. Ja, so meine eigenen Gefühle sind überhaupt nicht in Balance. Ich werde von irgendjemandem übersehen und ich bin absolut am Boden zerstört. So, all das zeigt mir, dass ich bei weitem noch nicht so erlöst bin, wie ich gedacht hätte, dass ich wirklich bin. Naja, herzlich willkommen in der Realität. Die gute Nachricht ist, die Wahrheit macht uns frei. Und es ist viel besser, heute aus einer geistlichen Verblendung rauszutreten und wirklich mal die Wahrheit über mich selbst zu erkennen, als ein Leben lang zu glauben, man sei wo man in echt noch gar nicht ist. Also, was sind die Schlussfolgerungen aus dem, was ich gesagt habe? Erstens, zweitens, drittens. Erster Punkt, ich nenne mal die drei Überschriften. Erste Überschrift ist, Gefühle dürfen sein. Zweiter Punkt ist, Gefühle führen mich in die Wahrheit. Dritte Überschrift, Gefühle zeigen Mitverantwortung. Okay, am ersten Punkt anfangen. Gefühle dürfen sein. Gefühle sind weder gut noch schlecht. Erste wesentliche Erkenntnis in diesen Heilungsexerzitien, in diesen Exerzitien, die dazu beitragen sollen, dass Kopf, Herz und Bauch mehr in die Realität von Jesus umgestaltet werden. Erste wesentliche Erkenntnis, Gefühle sind weder gut noch schlecht, die sind erstmal einfach nur da. Ich muss sie nicht verdrängen, ich darf dazu stehen und sagen, ja, ich bin gerade wirklich gekränkt. Ja, ich bin gerade wütend. Ja, ich bin gerade erschöpft. Ja, ich bin gerade verliebt. Ja, ich fühle mich gerade gelangweilt und innerlich tot. Ja, ich bin gerade hibbelig vor Freude. Ja? Gefühle sind erstmal da, dürfen da sein. Es kann eine schwere Übung sein, erstmal die Realität anschauen und sie nicht verdrängen. Ja? Es ist so leicht, wenn was Schweres im Leben passiert. Irgendwas Trauriges, in der nächsten Sekunde sofort sagen, aber ist ja nicht so schlimm, aber ja, es geht schon wieder aufwärts. Erstmal sagen, okay, da tut wirklich was weh. Ich kann ja nachher immer noch sagen, ich lasse mich von dem Schmerz nicht runterziehen, aber erstmal, der Schmerz darf da sein. Ich finde es so schön, dass das Buch der Psalmen, von dem ja ganz viele von David geschrieben wurden, über den ich in der ersten Lehre gesagt habe, dass er ein Mann war, der ganz war, der ganz und unverfälscht vor Gott war, dass in diesen Psalmen die ganze Palette von Gefühlen vor Gott sein darf. Weißt du, dass Gott kein Problem hat mit deinen Gefühlen? Weißt du, dass Gott nicht eingeschüchtert ist, wenn du einen Wutanfall hast? Weißt du, dass Gott nicht verzweifelt ist, wenn du mal ein depressives Loch hast? Gott hält das gut aus. Und ich will dich heute ermutigen, hör auf, so zu tun, als ob, und hör auf, deine Gefühle zu verdrängen. Wenn da Schmerz in dir ist, dann steh dazu. Wenn da Wut in dir ist, dann steh dazu. Ich sage nicht, dass du sie eins zu eins ausleben musst, aber erstmal steh dazu, die Wahrheit setzt dich frei. Hör auf, gegen Gefühle kämpfen. Gegen Wahrheit kann man eigentlich nicht gut kämpfen. Jemand, den ich sonst wirklich nicht gerne zitiere, aber das ist ein gutes Zitat, Lenin, also ein wirklich ganz schrecklicher Diktator, aber er hat einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, Fakten sind sehr widerstandsfähige Dinge, wenn du gegen sie kämpfen möchtest. Und es ist wirklich wahr, gegen die Wahrheit zu kämpfen ist immer schwierig. Und gegen deine eigenen Gefühle zu kämpfen ist auch schwierig. Erstmal steh dazu, nenn sie beim Namen. Verdrängung von einem Gefühl macht es grundsätzlich immer nur noch schlimmer. So zu tun, als wäre es nicht da, macht es immer nur noch schlimmer. Ich bin ja gar nicht zornig. Doch, bist du schon. Ich finde es so schön, dass sowohl, wie ich vorher schon gesagt habe, Jesus im Evangelium von keinem seiner Gefühle abgeschnitten ist, aber auch Gott nicht im Alten Testament. Wenn man anschaut, Gott ist fähig zu großer Freude. Wir lesen zum Beispiel in Zephania Kapitel 3, Vers 17, dass er über sein Volk jubelt. Und man könnte das auch übersetzen mit, er singt und tanzt. Also Gott ist ein freudiger Gott. Gott kann aber auch zornig sein. Zorn ist überhaupt nicht negativ in der Bibel. Was negativ ist in der Bibel, ist ungerechter Zorn, ungerechte Wutanfälle. Aber ein Zorn, wirklich sich empören zu können oder etwas, ist absolut gut. Gott hasst die Sünde, er ist empört über das Unrecht in der Welt und er kann einen gerechten Zorn haben. Gerechter Zorn ist was Gutes. Gott kann echten Schmerz und echte Trauer zulassen. Er sagt nicht einfach nur, oh ja, halb so wild. Jesus kann weinen über Jerusalem. Gott ist traurig über die Abtrünnigkeit seines Volkes. Gott kennt intensives Erbarmen und die Liebe wie ein Vater und eine Mutter. So nicht nur im Kopf, nicht nur in der Theorie, sondern warm empfundene Liebe seines Herzens. Gott ist von keinem dieser seiner Gefühle abgeschnitten. So mein erster Punkt, ich habe wie gesagt drei Punkte. Der erste war, Gefühle dürfen sein. Und die Anwendung, der praktische Schritt dieses ersten Punktes ist, diese Gefühle mal ehrlich anzuschauen. Was heißt das? Eine sehr einfache, aber höchst geistliche Übung, erstmal zu schauen, was ist denn da an Gefühlen in mir? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Entweder man kann es für sich alleine machen, indem man es zum Beispiel mal aufschreibt in einem Tagebuch. Wenn du Tagebuch schreibst, bleib nicht bei dem stehen, dass du nur aufschreibst, was außenrum passiert ist oder so, sondern versuch mal nachzuspüren, was ist in deinen Gefühlen wirklich los. Gerade wir Männer haben das oft nicht so gelernt. Die Indianer, die zeigen ja keinen Schmerz. Aber das Problem ist, ein paar Jahrzehnte später merke ich, da ist auf einmal doch Schmerz da und irgendwie muss ich mich damit beschäftigen, ob ich will oder nicht. Und wisst ihr, all diese Parolen von Männer weinen nicht und Indianer zeigen keinen Schmerz, die hatten einen gewissen Sinn und eine gewisse Berechtigung zu früheren Zeiten, wo es darum ging zu jagen und den anderen Stamm platt zu machen, also irgendwelche Leute im Kampf zu besiegen. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der es absolut fatal ist, wenn wir keinen Zugang zu unseren Gefühlen haben. Weil wir in der modernen Gesellschaft immer komplexeren Beziehungssituationen ausgesetzt sind. Auch schon am Arbeitsplatz. Wenn ich früher Landwirt war auf dem Feld draußen, da war es jetzt nicht so wichtig, dass ich mit jemandem da gerade gut Informationen austauschen konnte. Das waren halt Arbeitsabläufe, habe ich gemacht. Heutzutage leben wir zunehmend in einem Zeitalter, wo alles über Informationen läuft. Du musst ständig mit Leuten zu tun haben und Dienstleistungen und Zeug. Und wir haben ganz viele Informationen, eigentlich zu viele Informationen. Und die müssen wir verarbeiten. So, und das Problem ist, das Verarbeiten ist was im Kopf passiert, nicht mit den Händen. So. Deswegen ist es heute absolut, absolut fatal, wenn wir keinen Zugang zu den Gefühlen haben. Wir leben auch in einer Zeit, wo wir ständig in Arbeitsgruppen oder Teams zusammenarbeiten müssen mit anderen. Wenn du da mit dem Bereich Gefühle nicht umgehen kannst, dann kannst du noch 100-mal sagen, der Indianer kennt keinen Schmerz. Aber wenn gerade wirklich schlimme Sachen passieren und du nicht mit Schmerz umgehen kannst, weil du nur gelernt hast, den zu verdrängen, dann wirst du früher oder später an dem Punkt ein Problem haben. Also eine erste Möglichkeit, und die ist wirklich auch absolut wichtig für Männer, einfach Gefühle mal aufzuschreiben, mal versuchen, überhaupt Worte zu finden. Viele Leute sagen nur, ich weiß gar nicht, was da in mir vorgeht. Das ist alles nur, keine Ahnung, so ein Gefühl von Nebel und Überwältigung. Und da kann es sinnvoll sein, Stift und Zettel zur Hand zu nehmen und mal zu versuchen, in Worte zu fassen, was spüre ich denn eigentlich? So, wenn die Sachen, die rauskommen, zu heftig sind oder man das nicht gewohnt ist, kann es manchmal unerlässlich sozusagen sein, das mit jemand anderem zusammenzumachen. Gerade wenn die Vergangenheit eine ganz, ganz schmerzbeladene ist, gerade wenn sowas mit starken Traumata zu tun hat, also starken emotionalen Verletzungen in der Kindheit oder überhaupt wenn es zusammenhängt mit großen Nöten, mit großen Schmerzen, dann kann das Gefühl vielleicht so überwältigend sein, dass man sich alleine gar nicht rantraut. Und dann kann es sehr hilfreich sein, mit einem guten Therapeuten oder einem guten Seelsorger gemeinsam diese Sache anzuschauen. Ich habe einen ganz großen, hohen Respekt für gute Psychotherapie. Häufig wird das auch von christlichen Therapeuten oder Seelsorgern auch angewendet. Da gibt es viele tolle Modelle, aber es gibt sogar manchmal auch eine Möglichkeit, mit einem guten Freund, der so eine Situation einigermaßen verkraften kann, mit einem guten Freund oder einer guten Freundin zusammen mal so diese Gefühle anzuschauen, wenn man Angst hat, dass es ansonsten zu heftig wird. Aber wirklich, ich liebe es, was Jesus sagt in Johannes 4 über die wahre Anbetung. Er sagt, der Vater sucht Anbeter in Geist und in Wahrheit. Nun, Anbeter im Geist, das ist das eine Thema. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir sollen geistliche Menschen sein, aber oft sind wir auch nicht so gut bei dem Kapitel Anbetung in Wahrheit. Was heißt Anbetung in Geist und in Wahrheit? Die Wahrheit beinhaltet unter anderem, dass du in deiner jetzigen Wahrheit, so wie du gerade jetzt wirklich bist, vor Gott stehen darfst. Du musst es nicht verdrängen, du musst es nicht beschönigen, du darfst einfach so da sein. Das ist einer der Gründe, warum stilles Gebet, stille Anbetung oder wo auch immer Stille erlebt wird, eine so wunderbare, machtvolle Form des Gebetes ist. Ich will jeden so ermutigen, die Stille vor Gott zu suchen. Und bitte, wenn du in der Stille bist, zum Beispiel in der stillen eucharistischen Anbetung oder alleine in einer Kirche sitzt oder alleine Gott in der Stille sonst wie begegnen möchtest, kleistere die Stille nicht gleich zu mit allen möglichen inneren Gebeten, die du mitbringst und Andachten. Sowas ist auch mal gut, ist nichts Verkehrtes dran, aber lass auch mal die Stille zu. Die echte Stille, wo das, was in dir ist, zum Vorschein kommen kann. So, das ist der, gesagt, ich habe drei Anwendungen, drei Punkte, wie wir mit Gefühlen umgehen sollen. Der erste Punkt war, Gefühle dürfen sein. So, der zweite Punkt ist, ich habe ihn vorher schon kurz angeschnitten, Gefühle führen mich in die Wahrheit. Gefühle zeigen mir ein Stück der Wahrheit über mich selbst. In welcher Hinsicht? Erstmal, wir begegnen manchmal Gefühlen, die in uns, die so stark sind, weil sie nicht da sein durften. Ne? Ich habe vorher was über dieses Verdrängungsding gesagt. Das Schlechte an Verdrängung ist, dass sie nur eine Zeit lang funktioniert. Kann eine Zeit lang Schmerz verdrängen, irgendwann bricht er raus. Selbst Leute, die 70 oder 80 sind, die schwere emotionale Verletzungen als Kind erlebt haben, die gelernt haben, das runterzudrücken, früher oder später kommt das raus. Ja? Die Gefühle können mir Wahrheit über mich selbst zeigen, indem sie auf einmal rausbrechen und ich merke, ich habe ein Leben lang oder so viele Jahre dieses Gefühl verdrängt und jetzt auf einmal bricht es mit Macht raus. Wir lernen an dem Punkt einfach die Wahrheit über uns selber ertragen. Das ist gar nicht leicht. Gefühle führen uns an dem Punkt in die Wahrheit. Zum Beispiel gibt es viele Menschen, die irgendwann mit 40 oder 50 in eine Phase von Erschöpfung kommen, ein tiefes depressives Loch fallen. Es gibt manchmal allerdings ein sehr schwammiges Wort. Manchmal wird der Begriff Burnout dafür verwendet, aber letztendlich ist es nichts anderes als eine psychische Krise aus ganz unterschiedlichen Gründen, die aber ganz häufig damit zu tun hat, dass man lange, lange eigene Bedürfnisse und eigene Gefühle runtergedrückt hat. Vielleicht mit den besten Absichten, vielleicht sogar aus religiösen Absichten. Oder so ein Erschöpfungsding kann auch kommen, wenn man in einem ständigen Muster von sich mit anderen Vergleichen lebt. Ich bin nur gut genug, wenn ich das. Ich bin nur gut genug, wenn ich das. Und eigentlich schreien die eigenen Gefühle, rebellieren eigentlich gegen dieses Muster. Aber wir drücken das immer wieder runter, weil ich muss ja gut genug sein. Weil ich muss ja genauso gut sein wie die anderen. Also, Gefühle zeigen mir die Wahrheit über mich selbst. Zum einen Gefühle, die nicht da sein durften und deswegen so stark sind. Aber dann lernen wir auch, und wir werden uns das genauer anschauen, dann in Vortrag Nummer 5 hauptsächlich, Gefühle kommen und manchmal merken wir, es sind Gefühle, die von einer Lüge motiviert sind. Wir lernen, dass es in meinem Kopf richtig Lügen gibt. Zum Beispiel, ich kriege einen furchtbaren Anfall von Eifersucht, weil jemand anderer in irgendeiner kleinen Sache bevorzugt ist. Und auf einmal, ich mache mal ein Beispiel. Sagen wir mal, wir haben verschiedene Lobpreisgruppen oder Kirchenchor, wie auch immer, musikalische Gestaltung von Gottesdiensten. Ja? Und du hast es eigentlich im Herzen, das nur für Gott zu tun und denkst dir, ich will damit Gott verherrlichen. Ja? Jetzt kommt aber jemand und der nimmt deinen Platz. Da singt jemand besser als du und auf einmal wirst du nicht mehr eingeladen und jemand anderer bekommt deine Rolle, bekommt deinen Posten. Welches Gefühl kommt hoch? grauenhafter Zorn und Wut und du sagst, macht euer Zeug allein, ich schmeiß alles hin, ich will nicht mehr. Wo führt denn dieses Gefühl mich in die Wahrheit? Tja, das Gefühl führt mich in die Wahrheit, dass ich das ganze Ding gar nicht für Gott gemacht habe. Ich habe es nicht für Gott gemacht, sondern ich habe mein Engagement gemacht, um selber gut dazustehen, um selber gesehen zu werden, um gelobt zu werden. Und mei, so sind wir Menschen, leider. Wir haben immer wieder gemischte Motive. Aber Gott lässt in seiner Gnade solche emotionalen Krisen zu, dass wir in die Wahrheit über uns selbst kommen. Und natürlich wäre es oft viel angenehmer, wenn wir das in Büchern lesen würden. Aber so läuft es halt meistens nicht. Deswegen lässt Gott Krisen zu, wo wir merken, holla, wie viele Lügen gibt es denn da noch in meinem Kopf und wie viele Gefühle, die in mir sind, werden von diesen Lügen mit beeinflusst. So, und dann ein dritter Punkt, wo wir lernen, also wir sind nochmal bei dem zweiten Oberpunkt, der war, Gefühle führen mich in die Wahrheit. Es gibt Gefühle, die nicht von einer Lüge motiviert sind, die auch nicht verdrängt wurden, aber die jetzt einfach da sein dürfen. Und wir müssen lernen, mit unserer eigenen Wahrheit, mit unserer eigenen Zerbrechlichkeit letztendlich geduldig umzugehen. Mit sich selber Geduld zu haben, ist oft das Schwierigste von allem. Oft hätten wir gerne eine schnelle, einfache Lösung und dann ist alles vorbei. Aber die Wahrheit ist, emotionale Sachen, die tun oft noch ziemlich lang weh. Oder es gibt Gefühle, die einfach mal da sind. Und ich kann schon echt versuchen, meine Verantwortung diesbezüglich wahrzunehmen und mich nicht da hineinzusteigern und so weiter. Aber manchmal ist es gar nicht so leicht zu sagen, schau mal her, ich weiß, dass es echt Schwachsinn ist, aber dieses Gefühl von Verlassenheit oder von Eifersucht, das ist leider noch immer da. Und da irgendwie sanft, feinfühlig mit sich selber umzugehen, geduldig mit sich umzugehen, eine liebevolle Herrschaft über sich selbst auszuüben, kann ein ganz wichtiger Schritt hin in größere Wahrheit mit mir selbst sein. Weil weißt du was? So wie du mit dir selber umgehst, so gehst du mit anderen um. So wie du mit deinen eigenen Gefühlen umgehst, gehst du auch mit den Gefühlen anderer um. Wenn du deine eigenen Gefühle verachtest und runterdrückst und nicht hören willst, dann wirst du auch anderen gegenüber keinen Raum lassen, dass andere Leute auch Gefühle äußern. Und das Problem ist, du ermutigst dadurch nur andere Leute zu lügen und sich unfrei zu fühlen, weil wenn die schlechte Gefühle haben, das Gefühl haben, dass du mit schlechten Gefühlen nicht umgehen kannst, dann werden sie diese schlechten Gefühle einfach nur verleugnen und hintenrum wird sich alles auf schlimmere und destruktivere Weise Raum brechen. Also, wenn du lernst mit dir selber, auch mit deinen negativen Gefühlen, die wir alle haben, liebevoller, geduldiger umzugehen, wirst du auch liebevoller und geduldiger mit anderen umgehen. Es geht wirklich, wirklich, wirklich um ein Anerkennen dessen, dass Heiligung, dass Umgestaltung in Jesus Christus ein Prozess ist, der ein Leben lang dauert. Sind wir nicht nächste Woche fertig. Und wenn du denkst, jetzt bin ich schon so viele Jahre, es ist schon her, seit ich eine persönliche Glaubensentscheidung getroffen habe, oder ich habe schon so viel gelesen, so viel gehört, so viele Exerzitien und bin noch immer an den gleichen Problemen. Ja und? Ist doch kein Problem. Ist doch nicht schlimm. Lieber erkennst du heute, wo du wirklich stehst und bist in 50 Jahren weiter oder in 30 Jahren weiter, als wenn du in 30 Jahren noch immer in der Illusion lebst, irgendwo zu sein, wo du gar nicht bist. Es kann wirklich eine große Demut, es kann viel Demut erfordern, wenn du davon ausgehst, und ich bin davon überzeugt, dass es wahr ist, wenn du davon ausgehst, dass deine Gefühle wirklich die Anzeichen sind, wie weit du geistlich wirklich bist. Das, was in deiner Gefühlswelt abgeht, zeigt dir, wie erlöst oder wie unerlöst du noch bist. Und das sage ich nicht, um jemanden hier zu entmutigen, sondern einfach zu sagen, lass uns eine Langzeitperspektive kriegen. Es geht nicht darum, hier schnell alle perfekt zu sein, sondern es geht darum zu sagen, ich will in 50 Jahren oder in 10 Jahren oder in 30 Jahren mehr am Leben in der Fülle sein als jetzt. Egal wie viele Jahre wir jetzt noch zu leben haben, es ist nicht großartig und auch nicht schlimm oder gut oder schlecht, jung oder alt zu sein. Es geht einfach darum zu sagen, ich will will diese paar Jahre, die mir auf der Erde geschenkt sind, nutzen, um das zu tun, worum es einzig und allein ankommt. Jesus sagt, wir sollen lernen, Gott zu lieben mit Kopf, Herz, Seele, Bauch, Gedanken, Werken, Kräften. Und dann Teil 2, den Nächsten wie uns selbst. Da haben wir einiges zu tun. Dritter und letzter, aber es lohnt sich. Im Himmel wartet großer Lohn auf uns. Und es ist ein wunderbarer Weg. Es ist ein Weg, der uns ins Leben, in die Fülle führt. Das ist absolut herrlich, aber es ist wirklich ein Weg. Es ist nicht ein Automatismus, nicht sag ein Gebet und alles ist gut. Dritter und letzter Punkt. Überschrift war, die Gefühle führen mich in die Lüge, führen mich in die Wahrheit. Und wir haben gesagt, erstens, Gefühle dürfen da sein. Zweitens, Gefühle führen mich in die Wahrheit. Und drittens, Gefühle zeigen mir eine Mitverantwortung. Ja? Nicht alle Gefühle in mir sind lebensfördernd. Ich habe vorher gesagt, Gott hat Gefühle in uns Menschen reingelegt, die sind wichtig. Selbst Gefühle wie Angst sind wichtig, wenn sie eine gute Warnung sind. Vor was? Wenn ich Angst habe vor einem Bär, der auf mich zuläuft, dann ist das Gefühl sehr, sehr gut. Wäre nicht sinnvoll, die Angst zu besiegen, ja, sondern ich muss davonlaufen. So, jetzt das Problem ist aber, wenn ich Angst davor habe, dass ich bei helllichtem Tag draußen überfallen werde, einfach obwohl ich in einem ruhigen Gebiet lebe, dann merke ich, Moment, ich glaube da was in meinem Kopf, und dieser komische Glaube bringt meine Angst hervor. Wenn ich glaube, dass da draußen viele Verbrecher rumlaufen und ich glaube das einfach, obwohl es gar nicht stimmt, oder wenn ich eigentlich nicht glaube, dass Gott mich beschützen kann, dass ich glaube, dass ich unsicher und verlassen bin, wenn ich das glaube, dann werden meine Gefühle von Angst nicht weniger werden. Das ist der Grund, warum ich morgen, speziell in den Lehren 4 und 5 und dann auch noch 6 bis 6 rein, konkret darüber sprechen werde, wie stark unsere Gedanken, also das, was wir in unserem Kopf glauben, unsere Gefühle beeinflussen. Und wir werden lernen, dass unsere Gedanken, das, was wir in unserem Kopf glauben, der entscheidende Schlüssel ist für unsere Gefühlswelt. Also drei Dinge, wie wir mit Gefühlen umgehen können. Erstens, sie dürfen da sein. Zweitens, Gefühle führen mich in die Wahrheit. Und drittens, sie zeigen mir auch meine Mitverantwortung. Wir sehen auch, wo wir mit was verändern können. Okay, Ausblick zu dem Ganzen. Und am Schluss wiederhole ich nochmal ganz kurz den Gedankengang. Am letzten Tag des großen Festes, lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 7, stellt Jesus sich am Tempel hin und sagt einen wunderschönen Vers, der uns begleiten wird über die nächsten Tage. In Johannes 7, Vers 38 sagt Jesus, kommt zu mir, die ihr dürstet, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus gibt hier eine Verheißung an jene, die zu ihm kommen. Und diese Verheißung beinhaltet Ströme lebendigen Wassers, die aus seinem Inneren fließen. Jetzt könnte man erstmal meinen, Jesus spricht von sich selber. Aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aber man kann es ganz genauso übersetzen, derjenige, und ich glaube zutiefst, dass es die biblisch richtige Interpretation ist. Jesus sagt, wer zu mir kommt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was heißt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen? Das griechische Wort, das hier steht für Inneres, ist koilia. Und koilia heißt zum einen die Eingeweide. Ein bisschen komisch, also in Eingeweiden fließt Wasser, das wollen wir vielleicht lieber nicht. Aber was hier gemeint ist, ist, im hebräischen Denken und auch im griechischen Denken der damaligen Zeit, ist die Koilia, das kann auch die Gebärmutter heißen übrigens, ist der Unterleib, sind die Eingeweide, Sitz der Gefühle. Jesus hätte auch sagen können, aus dessen Herzen werden Ströme lebendigen Wassers fließen oder aus dessen Kopf werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus sagt, aus dessen Bauch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Bauch ist im jüdischen Denken der damaligen Zeit der Sitz der Gefühle. Ich glaube, dass Jesus wirklich meint, wenn du Durst nach Leben hast, wenn du Durst nach Leben in Fülle hast, dann komm zu mir. Und wer so glaubt, wie die Schrift sagt, wird es morgen darüber sprechen, was es heißt, so zu glauben, wie die Schrift es sagt. Nicht irgendwie glauben, nicht nur magisch, so und so. Glauben in dem Sinne, was die Schrift als Glauben bezeichnet. Aus dessen Inneren, aus dessen Gefühlswelt werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da kommt was zum Fließen. Da bleibt es nicht verkrampft und eingefroren und gestockt, sondern da kommt was ins Fließen, da wird was lebendig. Ich habe Menschen erlebt, die freigesetzt waren im Bereich ihrer Gefühle, die wirklich lebendiges Wasser hatten, das aus ihrem Inneren geströmt ist. Und das waren zum Beispiel, ich bin einem alten Mönch begegnet, der war über 90, ein alter Philosoph, der da mit seiner Pfeife saß, der konnte schon nicht mehr gehen, wirklich ein ganz, ganz, ganz alter Benediktinermönch. Und ich werde es nie vergessen, der konnte Bibeltexte lesen oder auch schöne Gedichte lesen oder Abschnitte eines theologischen Buches lesen und war davon so berührt, dass er weinen konnte darüber. Es hat mich so berührt, jemand, der so Gefühle zulassen konnte. Oder ich werde es nie vergessen, ich habe etliche Male das Vorrecht gehabt, in Griechenland den Berg Athos zu bereisen. Das ist ein Berg voller Klöster in der orthodoxen Kirche und du hast da Leute, die morgens um 2 aufstehen und beten und 200 Tage pro Jahr fasten und einen radikalen Lebensstil des Gebetes führen in diesen Klöstern. Aber wie die gelächelt haben, wenn sie über Gott gesprochen haben oder ihre heißgeliebten Ikonen, da hat man gemerkt, dass eine tiefe innere Freude, zu der sie Zugang haben. Oder ein anderer Abt in einem Kloster, wo ich eine Zeit lang mitgelebt habe, ich werde es nie vergessen, wie der in sich geruht ist, welche Ruhe er ausgestrahlt hat. Es war ein Mann, aus dessen Inneren wirklich Ströme von Ruhe ausgeflossen sind. Oder ein anderer Eremit, dem ich begegnet bin, der so herzhaft schallend lachen konnte über die harmlosesten Witze, wo einfach nur Ströme lebendigen Wassers von Freude aus ihm rausgeflossen sind. Ich kann wirklich sagen, die Leute, die emotional am gesündesten sind, denen ich je begegnet sind, waren die Leute, die am meisten gebetet haben. Und es ist ein einfacher Grund, warum. Erstens, das Gebet führt mich in die Realität über mich selbst. Im Gebet kann ich nicht davonlaufen. Da stehe ich in meiner ganzen Armut direkt vor Gott. Also ich bekomme Zugang zu meinen eigenen Gefühlen. Und zweitens, ich begegne Gott. Und Gott ist emotional. Gott hat Zugang zu all seinen Gefühlen und bei ihm sind wir aufgehoben. Deswegen, ich werde jetzt im Anschluss heute Nachmittag gleich nochmal ins Gebetshaus gehen zum Beten. Das ist mein Beruf. Ich leite eine Initiative, wo Tag und Nacht, jede Stunde der Woche Fürbitte und Lobpreis nicht verstummen. Ich glaube wirklich, dass das, was wir im Letzten brauchen, eine Begegnung mit Gott ist. Eine Begegnung mit Gott in aller Wahrheit. Ich habe begonnen den Vortrag, ich beende ihn heute auch mit dieser Aussage aus dem Johannesevangelium. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freisetzen. Das ist wirklich wahr. Das betrifft die Wahrheit über mich selbst, wo ich die Wahrheit über mich selbst, selbst über meine Gefühle zulassen kann, wo ich sie nicht verdrängen muss, wo ich nicht davor kapitulieren muss, aber dann auch die Wahrheit Gottes, nämlich die Wahrheit, dass er mich liebt, dass er mich kennt, dass er wunderschön ist, dass er faszinierend ist, dass er ein gefühlvoller Gott ist, ein Gott, den ich persönlich kennen kann, dem ich begegnen kann und der mich retten will. So, ich werde sprechen über dieses Thema, wie Rettung, wie Erlösung, wie Erneuerung durch Jesus Christus in unser Leben reinkommt. Das ist eigentlich eine sehr, sehr grundlegende Lehre, die eigentlich theologisch dem zugrunde liegt, wenn wir Sakramente wie der Taufe, der christliche Initiation, also Taufe oder Firmung, wenn wir an sowas denken oder auch an Glaubenserneuerung wie in der Osternacht oder durch durch Exerzitien oder durch Glaubenskurse wie den Alpha-Kurs oder Wege erwachsenen Glaubens. Da geht es darum, um eine persönliche neue Katechese meines Herzens, ja, dass ich mein Herz tatsächlich neu bekehren lasse. Deswegen werde ich auf sehr grundsätzliche Weise darüber sprechen, was es heißt, in Jesus eine neue Schöpfung zu werden, erlöst zu werden in Jesus. Das hat wesentlich damit zu tun, dass unser Geist erneuert wird. Ich werde darüber sprechen, was das heißt. Und ausgehend von der Lehre werde ich durchbuchstabieren, wie diese Erlösung, die in uns beginnt, nach und nach alle Bereiche unseres Lebens durchsäuert. Im Bereich von Kopf, Herz und Bauch. Schalten Sie wieder ein.
Ein herzliches Vergelt's Gott an Dr. Johannes Hartl für diesen zweiten Vortrag in den Radioexerzitien Kopf, Herz, Bauch umfassend neu in Jesus. Dr. Johannes Hartl ist von der Initiative Gebetshaus. Diese findet man im Internet unter www.gebetshaus.org. Von den Radioexerzitien gibt es zum einen bei uns auf der Internetseite einen Podcast unter www.horeb.org. Es gibt aber auch CDs, ein CD-Mitschnitt. Diese können Sie bestellen beim CD-Dienst, entweder über die Internetseite oder unter der Telefonnummer 08 323 96 75 120. Außerhalb von Deutschland die 0049 verwählen, dann die 8323 96 75 120.